SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer, hallo. In der Vorweihnachtszeit haben wir alle noch weniger Zeit als sonst. Und wie wenig Zeit wir haben, ja, das kriegen wir mit, wenn wir aufs Telefon schauen. Oder haben Sie vielleicht doch noch eine Uhr, am Ende sogar eine mit Zahnrädern drin, die man aufziehen muss oder zumindest regelmäßig tragen, damit sie sich durch die Bewegung selbst aufzieht. Ein ganz alter Name auf dem Markt der mechanischen Uhren, überhaupt auf dem deutschen Uhrenmarkt, ist Junghans aus Schramberg. Und mit Geschäftsführer Matthias Stotz spreche ich heute über die Faszination von Armbanduhren und die wechselhafte Geschichte der Uhrenindustrie. Willkommen bei Tandem, Herr Stotz.
Ja, guten Abend.
Herr Stotz, ich persönlich fühle mich nackt, wenn ich keine Uhr trage. Was stimmt mit mir nicht?
Mit Ihnen stimmt alles. Das geht mir genauso wie Ihnen.
Das finde ich ja schon mal beruhigend. Ich habe gelesen, dass Sie immer zwei Uhren gleichzeitig tragen. Also wenn das stimmt, was ist es denn heute?
Ja, also es stimmt meistens. Auf der linken Seite, also an meinem linken Handgelenk, an der Herzensseite, trage ich immer eine Uhr, die mir besonders gut gefällt. Oder die Thema ist, beispielsweise, weil es eine Neuheit ist. Aktuell trage ich die Meister Telemeter. Eine Uhr, die große Historie in sich trägt. Das Zifferblatt ist von 1951. Und diese Uhr ist sowohl sportlich, elegant und natürlich mechanisch. Wunderschönes Gesicht, die darf links sein. Und an der rechten Seite trage ich eine zweite Stärke der Markenidentität Junghans. Und zwar ist es die Funktechnologie. Eine Meister Mega.
Das heißt, die braucht eine Batterie und die funkt dann quasi. Oder holt sich da das Funksignal irgendwo ab?
Die holt sich das Funksignal. Also sie hat eine Batterie, ist aber für sie äußerlich von außen nicht als elektronische Uhr direkt erkennbar, sondern ganz, ganz typisch elegant. Aber ihre Zeitinformation bekommt sie tatsächlich aus der Luft, also aus Mainflingen. Dort steht unser Sender in Deutschland und das Signal wird in Braunschweig mit den Atomuhren ermittelt.
Herr Stotz, nochmal ganz kurz zurück zu unserer Begrüßungsrunde. Da haben Sie erzählt, dass Sie gerne zwei Uhren tragen. Warum denn eigentlich?
Beide Uhren haben ihren Charme. Ganz viele Leute kennen die Zeit nur abstrakt oder fühlen sie nur oder kennen sie vom Telefon. Aber wie Zeit mechanisch gemessen wurde, das hat die Menschen in den letzten Jahrhunderten fasziniert. Der größte Unterschied zwischen einer mechanischen Uhr und einer Quarz- oder Funkuhr ist die Frequenz. Eine einfache Schwarzwalduhr, das klassische Tick-Tack-Geräusch, was jeweils eine Sekunde geht. Ein Tick, ein Tack ist eine komplette Schwingung und die haben wir bei einer Wanduhr. Bei einer Armbanduhr ist der heutige technische Standard 28.800 Schläge, also Tick und Tacks in einer Stunde. Und bei einer Quarzuhr sind wir im Megahertz-Bereich. Eine Quarzuhr kann also sehr, sehr genau bis auf ein paar wenige Sekunden im Jahr gehen. Und das ultimative Zeitmessgerät ist natürlich die Funkuhr. Und die Funkuhr wird von einer Atomuhr, einer Cäsium-Atomuhr, von diesem Signal gesteuert. Und da wird eigentlich ein Quarzuhrwerk jede Nacht wiederum neu synchronisiert und auf eine hypothetische Ganggenauigkeit gebracht von einer Sekunde in einer Million Jahren. Aber so genau geht unsere Erde ja auch nicht. Das ist in ganz kurzem Schritt eigentlich die Genauigkeit der Uhr und sie ist immer eine Frage der Frequenz und so kam er von der Mechanik in die Elektronik.
Und man kann das, glaube ich, auch sehen. Ne? Also so ein mechanischen Uhrwerk, da geht der Zeiger ja im Grunde ohne Unterbrechung immer weiter, immer weiter. Und bei einer Quarzuhr, da kann man sehen, wie die so einen Impuls kriegt und der immer so zick, zick, zick weitergeht, oder? Das so als Faustregel für die Laien? Oder auch
für Laien als Faustregel kann man das verwenden, aber Vorsicht, auch da gibt's natürlich Tricks. Die klassische mechanische Uhr, wenn man genau hinschaut, macht natürlich auch mehrere kleine Schritte während einer Sekunde.
Ja.
Sie läuft nicht ganz geschmeidig. Das gibt's bei Synchronuhren, die sind wiederum elektrisch. Aber es gibt auch mechanische Uhren Anfang letzten Jahrhunderts. Da spricht man von einer toten Sekunde, von einer Seconde morte, die eben springt. Also eine mechanische Taschenuhr hat mir zum Beispiel mein Uropa vererbt. Und der hatte eine Taschenuhr, die genauso gesprungen ist wie eine Quarzuhr, aber eben halt um 1900.
Ach, witzig.
Mechanisch gelöst.
Das zeigt aber, also Sie sagen gerade schon, der Uropa, das zeigt schon die große Begeisterung auch von Kindesbeinen an bei Ihnen fürs Thema Uhren. Ne?
Ja gut, das ist kein selbstgewähltes Schicksal. Ich bin halt in ein Uhrenfachgeschäft hineingeboren worden. Und wenn man mal so 2 Jahre alt ist, dann darf man auch mal ins Geschäft. Und das Spannendste sind natürlich dann die Kuckucksuhren. Wenn man die alle gleichzeitig schlagen lassen darf, dann ist es natürlich schon die erste Begeisterung als Kind. Aber das hat sich natürlich dann in Auf und Ab weiter bewegt in den nächsten Jahren. Und ursprünglich wollte ich gar nicht Uhrmacher werden.
Darüber sprechen wir später auch noch. Nochmal ganz kurz zurück zu diesem Unterschied zwischen Quarz- und mechanischen Uhren. Also ich kenne ja durchaus ein paar Uhrenfans, bin ja selber ein bisschen einer. Und da gibt es Leute, die sagen, ach, also wenn da keine Mechanik drin ist, dann hat das keine Seele. Was sagt denn da der Uhrmacher und Uhrenmanager dazu?
Ja, also das ist auch wiederum zu einfach ausgedrückt. Es gibt ganz tolle elektronische Uhren, die auch Seele haben. Und diesen Begriff, hat die Uhr eine Seele, den verwende ich auch sehr, sehr gerne, wenn es bei uns um die grundlegende Gestaltung einer Uhr geht. Und ich frage mein Designteam auch immer, welche Seele hat die Uhr? Denn das, was wir bei der Gestaltung in so eine Uhr einbauen müssen, muss ja da auch der andere tagtäglich sehen und empfinden können. Anders lässt sich ja auch nicht erklären, dass überhaupt jemand Freude hat, wenn er sich eine klassische Uhr an den Arm anbindet.
Wird das eigentlich, ich weiß nicht, das hat glaube ich in den 90er Jahren wieder angefangen, dass man auch mechanische Uhren gerne mal kauft. Hält das bis heute an, dieser Trend?
Ja, das ging so Mitte der 80er Jahre, gab es den Anfang dieser Renaissance der mechanischen Uhr, und der hält bis heute noch an.
Das heißt, Sie sind da eigentlich in einem relativ sicheren Umfeld, trotzdem wir heute alle die Zeit auf dem Handy auch ablesen können.
Naja, was ist heute noch sicher? Generell muss man sagen, die mechanische Uhr, das haben Sie ja auch angesprochen, ist eine Uhr, bei der man nachvollziehen kann, was sie tut. Wenn Sie Ihr Telefon anschalten, dann wissen Sie, es wird hell. Und wenn irgendein Defekt vorliegt, dann ist es halt dunkel. Bei einer mechanischen Uhr mit dem Sichtboden, also mit dem Glasboden, können Sie auf das Uhrwerk schauen. Sie sehen, wie Ihre körpereigene Energie durch die Automatik aufgenommen wird und gespeichert. Und am Ende sehen Sie die Unruhe, die gemeinsam mit der Hemmung, mit Gangrad und Anker eine Arbeit verrichtet. Und zwar eine Taktung, wie schnell die Energie, die Sie einspeisen, wieder verbraucht wird. Und das alles wird über die Zeiger angezeigt. Also Sie können mit etwas Liebe und Interesse tatsächlich nachvollziehen, was dieses Gerät an Ihrem Arm leistet.
Also wir sprechen heute auch aus einem bestimmten Grund. So vor ungefähr 40 Jahren, da kam, glaube ich, zum ersten Mal ja der Begriff Quarzkrise auf, in den späten 70er Jahren, weil nämlich die Quarzuhr tatsächlich ja auf einmal erschwinglich wurde. Gab es das wirklich, diese Quarzkrise, oder ist das so eine urbane Legende?
Ja, also im ersten Schritt war die Quarzuhr noch nicht erschwinglich, sondern sie war richtig teuer.
Aber es war dann so Ende der 60er, ne, glaube ich so.
Ja, in den 60ern, ja. Es ging zum Teil ein bisschen früher schon los, aber es musste dann, die Schwierigkeit in der Uhrentechnik ist immer erstmal die Technologie und das zweite ist die Miniaturisierung. Das sind eigentlich die beiden großen Schwierigkeiten, die dieses Handwerk oder diese Industrie zu leisten hat. Und zuerst ging es um die Genauigkeit, bei der die Quarzuhr natürlich die Mechanik sehr, sehr schnell übertroffen hat durch die höhere Frequenz auch des Reglers, des Zeitnormals. Aber nach und nach gab es natürlich eben zur deutschen und zur Schweizer Uhr sehr, sehr schnell auch einen Wettbewerb in Asien. Denn elektronische Entwicklungen waren in Asien immer sehr, sehr stark. Und das große Know-how, das man zum mechanischen Uhrenbau brauchte, war nicht mehr notwendig. Und so kam es sehr, sehr schnell, dass eben vor allem aus Japan im Anfang eine unglaublich starke Konkurrenz für unsere europäischen Uhrenfabriken entstanden ist. Ungefähr ähnlich wie Mitte des 19. Jahrhunderts, damals auch für die mechanische Industrie aus Amerika. Das war ja die Gründungszeit von Junghans 1861, und da war der Bau von amerikanischen Uhren wichtig. Aber wieder zurück in die 70er Jahre. Die Quarzuhr war auf einmal viel präziser und genauer als jede Uhr, die man in der Familie kannte. Und sie war billiger. Und es war halt ein richtig großer Paradigmenwechsel. Und das zunächst schien es wie ein Aus für die mechanische Uhr.
Da sind wahrscheinlich auch Tausende von Arbeitsplätzen weggefallen in Deutschland.
Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz. Das war eine richtig große Krise. Und die hat auch bei uns in der Region noch lange angehalten. Ich selber durfte später, ab 1988, in Villingen-Schwenningen auch meine Ausbildung machen an der staatlichen Feintechnikschule. Und wenn Sie danach sich mal beim Arbeitsamt gemeldet haben, weil sie vielleicht eine Übergangsphase haben, da haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, gesagt, Uhrmacher, völlig unvermittelbar. In dieser Zeit, in den 80er, Anfang 90er Jahren, konnte man sich hier in der Raumschaft im Schwarzwald noch gar nicht vorstellen, dass dieser Beruf überhaupt jemals wieder Zukunftsaussichten hat.
Vor ungefähr 40 Jahren, da bedrohte die sogenannte Quarzkrise, also günstige Quarzuhren, die in Masse auf den Markt kamen, die traditionelle Uhrmacherei mit mechanischen Uhren, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz. Eine Firma, die damals auch davon betroffen war, ist der traditionsreiche Uhrenhersteller Junghans aus Schramberg im Schwarzwald, den es immer noch gibt. Und seit 2008 wird er geleitet von unserem heutigen Gast, von Matthias Stotz. Herr Stotz, Sie sind Uhrmacher in vierter Generation. Sie haben gesagt, Sie sind in einem Uhrengeschäft groß geworden. Was haben Ihre Vorfahren vor Ihrem Vater gemacht? Hatten die auch alle schon eigene Geschäfte?
Ja, also Gründer war mein Uropa, Georg Stotz, und der hat 1900 in Freiburg auf der Kaiser-Josef-Straße ein Geschäft eröffnet. Dann war natürlich sein Sohn Alfred Stotz wiederum Uhrmachermeister und mein Vater auch Uhrmachermeister. Und als ich mich dann doch entschieden habe, die Uhrmacherei zu erlernen, gab es das Geschäft aber in Freiburg schon gar nicht mehr. Mhm. Also ich bin genau in dieser Quarzkrise eigentlich aufgewachsen, bin 1969 geboren. Und es war eigentlich genau diese schwierige Phase.
Wann hat Ihr Vater dann zugemacht? Mitte der 80er dann wahrscheinlich.
Das war 1983. Da war ich also noch weit weg von meinem Entschluss. Generell hatten immer alle erwartet, als ich Kind war, dass ich mal Uhrmacher werden würde. Da wollte ich mich nicht fremdbestimmen lassen, habe das ein bisschen beiseite geschoben, als ich dann später Abitur machte. Und diese Entscheidung doch da näher rückte, gab es das Geschäft in Freiburg schon gar nicht mehr. Und ich war eigentlich eher zu neuen Ufern auf und wollte ein Ingenieurstudium beginnen. Aber ich habe mich dann doch nach vielen Gesprächen dazu bereit erklärt, doch erstmal einen handwerklichen Beruf als Grundlage zu lernen. Aber natürlich sollte es auf keinen Fall Uhrmacherei sein, sondern Feinmechanik. Mhm. Und mit diesem Ansinnen bin ich damals nach Villingen-Schwenning gereist, an die staatliche Feintechnikschule, wollte dort als Feinmechaniker aufgenommen werden. Und man erzählte mir, ja, leider haben wir keinen Platz frei, aber Sie können ja mit Uhrmacher anfangen und nach einem Jahr in den anderen Klassenzug wechseln. Ja gut, und dann, ja, so ging's dann. So habe ich mich auf die Uhrmacherei eingelassen, mit klarer Wechselabsicht wieder wegzukommen. Und ein Jahr später, im Frühjahr auf der Basel World, die größte Uhrenmesse der Welt in Basel, die hat damals im März auch stattgefunden. Und ich habe mich dort in einen Uhrenmechanismus verliebt. Und der hat dann meinen weiteren Weg auch bestimmt. Denn auf einmal hatte ich für meine Ausbildung ein großes Ziel.
Ein sogenanntes Tourbillon, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, also im Deutschen übersetzt Drehgang oder Wirbelwind, ist aber eine Erfindung von Abraham Louis Breguet. Und bei dem Mechanismus sind Unruh, Gangrad und Anker in einem kleinen Käfig untergebracht.
Den kann man von vorne auch sehen, ne?
Also klassisch ursprünglich von hinten, denn die viel schönere Seite einer Uhr ist ja die Rückseite für den Uhrmacher. Die Vorderseite mit Zeigern dient der klaren Funktionalität der Zeitinformation. Auch das hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert, denn ganz häufig ist bereits das Zifferblatt auch mit Werkteilen, entweder teilweise oder auch gänzlich geschmückt. Oder manche Hersteller haben auch schon Uhrwerke entworfen, die man gleich von der Zifferblattseite aus anschaut. Damals war es auf der Rückseite. Und dieser Mechanismus, handwerklich hergestellt, galt damals mit zum Schwierigsten. Und das war genau die richtige Herausforderung für mich in meiner Schule, um die Ausbildung mit der richtigen Herausforderung zu versehen. Das habe ich gemacht und hat mich auch sehr stolz gemacht und gefreut. Aber da war mein Problem wieder. Von der Uhr wegzukommen, war dann noch schwerer geworden.
Mhm. Kurze Frage, also es ist gar nicht mal üblich, dass man als Uhrmacher auch ein solches Tourbillon, einen Wirbelgang dann auch tatsächlich selber konstruiert und den dann auch noch baut.
Nö, ist nicht üblich. In der Schule in Schwenning gab es es zuletzt als großes Gangmodell 1903. Aber bei mir war es eben Passion und ich wollte das in Taschenuhrgröße bauen.
Und ja, wenn es da gar nicht zum Ausbildungsgang gehörte, wie haben Sie sich's dann beigebracht? Und vor allem, was haben die anderen gesagt, als sie gesagt haben, so, ich, Matthias Stotz, baue jetzt ein Tourbillon?
Ja gut, es gab natürlich Freunde und Feinde. Die einen haben es versucht zu verhindern und die anderen mich zu unterstützen. Und ich habe gesagt, das ist genau mein Projekt und für die nächsten 2 Jahre, die mir noch bleiben. Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Ich musste mich halt selber schlau machen und durchbeißen. Aber ich habe ja noch nie den einfachsten Weg gesucht. Und der war genau richtig für mich. Ich wollte in der Zeit möglichst viel lernen und möglichst viel schaffen.
Gibt es denn diese Uhr noch, die ja dann ihr Gesellenstück wird es dann gewesen sein, denke ich mal. Ne?
Ja, richtig. Natürlich gibt es sie noch. Die ist sicher und sauber verwahrt in einem Safe. Mhm. Das Tolle daran ist, dass man eben unglaublich schöne Dinge mit seinen Händen im Uhrmacherhandwerk leisten kann. Und wenn man damals gab es ja noch die alte Währung, wenn man aus einem paar Pfennig oder paar Cent teuren Material hinterher in anderen Augen oder anderen Menschen, deren Augen entsteht, ein Kunstwerk, eine tolle Mechanik herstellen kann, dann ist es eine ganz unglaubliche Wertschöpfung. Und einen Stahlhebel, ein Teil, eine Welle, ein Rad so zu finisieren, dass sie es mit der Lupe angucken und sich fragen, wie hat jemand das so gut hinbekommen? Das macht diesen Zauber der ganz, ganz feinmechanischen Uhr aus.
Machen Sie das denn auch so für sich selber noch, dass Sie mal aus Spaß eine Uhr zerlegen oder vielleicht sogar selber noch mal eine bauen?
Nee, aktuell nicht. Aber ich habe in meinem Leben so viele Uhren zerlegt und auch gebaut, dass mir heute das reicht, so eine Uhr gedanklich vorzustellen oder sie am PC zu zerlegen. Der Prozess hat sich eigentlich unglaublich beschleunigt. Früher war erst die Idee, dann der Plan, dann das Zeichnen in den 80er Jahren noch von Hand, dann selber bohren, feilen, polieren, fertig bauen und hinterher vielleicht sogar noch jemand diese Leidenschaft mitteilen. Heute geht es natürlich viel, viel schneller, aber es ist immer noch der gleiche Schaffensprozess.
Wie ging es denn dann weiter bei Ihnen?
Ja, also in der Zeit gab es eigentlich nur eins, Landflucht Richtung Schweiz. Meine Idee war, in die Schweiz zu gehen, hatte da auch Verhandlungen mit einer Uhrenfirma begonnen, aber dann kam mir was dazwischen. Ich durfte erstmal meinen Zivildienst machen und den Zivildienst habe ich glücklicherweise in der Uniklinik in Freiburg gemacht, in der Abteilung Strahlentherapie. Ja, und wie der Zufall so will, ich wusste das natürlich vorher, die haben eine mechanische Werkstätte. Und auch da konnte ich natürlich gleich wieder meiner Leidenschaft des Uhrenbaus frönen und habe da hobbymäßig das nächste Uhrenprojekt gestartet.
Und dann? War da nicht auch noch ein Architekturstudium?
Ja, bevor ich in das Architekturstudium kam, zwischendrin bin ich auch noch mal erkrankt. Dadurch hatte ich wieder Glück. Also ich habe sehr, sehr viel Glück in meinem Leben gehabt, in meinem Lebensweg. Ich habe in der Uniklinik Freiburg eine Krankheit austherapieren dürfen. Und danach war für mich wieder eine völlig neue Welt. Und jetzt stand mir die Welt wieder offen und ich musste mir überlegen, was mache ich jetzt mit diesem Schöpfungsprozess und dieser Leidenschaft, den ich in der Uhrmacherei schätzen gelernt habe. Und dann war es die Architektur, die mich angezogen hatte. Denn hier ging es ja nicht nur um Technik, sondern hier ging es um viel, viel mehr Gestaltung und um Emotion. Und so bin ich nach Darmstadt gegangen, um Architektur zu studieren. Aber die Uhr hat mich schon so stark in den Bann gezogen, dass ich wieder zurückgekehrt bin. Und anstatt das Studium fertig zu machen, habe ich dann meinen Meistertitel im Uhrmacherhandwerk gemacht.
Und Sie haben sich einen Song gewünscht, einen mittlerweile auch schon 25 Jahre alten Titel von Pink Floyd, von deren, ich glaube, letzten Studioalbum 1994, The Division Bell, der Titel High Hopes. Was gefällt Ihnen an diesem Song so besonders, dass Sie ihn sich gewünscht haben?
Das Schöne an Musik ist für mich immer dann, wenn ich dabei viel empfinden kann, wenn mich ein Song berührt. Und dieser Titel, der sehr, sehr langsam startet, unglaublich Gefühl in sich trägt, ist einer meiner Lieblingssongs. Ich habe einen sehr, sehr breiten Musikgeschmack. Aber ich denke, mit diesem Song, auch allgemein mit Pink Floyd, liegt man immer richtig, genauso wie mit einer schönen Uhr, die man sich nicht nur selber gerne anguckt, sondern die auch gerne andere sehen wollen. The grass was greener. The light was brighter.
SWR 2 Tandem. Heute ist Matthias Stotz unser Gast, der seit 2008 Geschäftsführer der Uhrenfirma Junghans in Schramberg im Schwarzwald ist. Diese Firma hat eine fast 150-jährige Geschichte und zu Spitzenzeiten haben dort rund 3000 Menschen, ein bisschen Zahlen jetzt, gearbeitet, die, glaube ich, um die 3 Millionen Uhren pro Jahr zusammengesetzt haben. Herr Stotz, welche Zeit war das?
Also die Zahlen, die waren in Wahrheit natürlich noch größer. Sie haben jetzt genau den Moment rausgepickt, in dem Junghans erstmals größte Uhrenfabrik der Welt war, 1903. Mhm. In den 60er Jahren war Junghans, in den 60er Jahren war Junghans sogar noch größer. Da waren bis zu 6000 Menschen beschäftigt. Also es ging auch noch größer. Aber 1903 gelang mit dem großen Geschick an Fertigung eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den amerikanischen Uhren, die eben günstiger und einfacher waren. Und es war die zweite Generation der Familie Junghans, also Arthur Junghans und Erhard Junghans II, der Sohn des Gründers. Denen ist es gelungen, mit diesen Fertigungsmethoden, dem Fleiß, den es eben hier in der Region gibt, und wir sind ja auch heute immer noch in dieser Tüftlerregion dafür bekannt, Uhren zu bauen, die sowohl erschwinglich waren, also für jedermann, damit man weiß, was für eine Zeit man gerade hat. Und dies war die Zeit der Industrialisierung, wo man natürlich morgens auch zeitig in der Fabrik sein musste. Also das öffentliche Leben wurde zunehmend durch Zeit gestaltet und reguliert. Und genau in diese Zeit fällt natürlich auch das große Wachstum der Uhrenfabrik Junghans.
Schramberg liegt mitten im Schwarzwald, relativ raues Klima, nicht so leicht zugänglich. Man könnte also vielleicht sogar sagen, eine karge Gegend. Und das gilt auch für andere Orte, die traditionsreiche Uhrenindustrie haben. Das Valais de Joux in der Schweiz zum Beispiel. Also wieso entstehen hochwertige Uhren oder überhaupt Uhren gerne mal in so ärmeren und abgelegenen Gegenden?
Uhrmacherei ist tatsächlich sehr, sehr häufig in armen Gegenden entstanden, wo sie einfach vielleicht weniger Chancen für Ackerbau haben oder wo sie auch im Winter vielleicht für mehrere Wochen oder Monate abgeschnitten sein können. Es waren häufig auch Landwirte, die im Winter zusätzlichen Erwerb brauchten. Und daraus hat sich eine Art von Heimarbeitskultur entwickelt. Gerade für eben der feine Uhrenbau wie im Valais de Joux, der war natürlich prädestiniert, mit viel, viel, viel Fleißarbeit in dunklen, kalten Wintern Erfolg zu haben. Das Gleiche gilt auch für Glashütte in Sachsen und natürlich auch für unsere Standorte hier im Schwarzwald. Und Schramberg im württembergischen Bereich war auch noch ein bisschen schwieriger dran als beispielsweise im badischen Bereich des Schwarzwaldes, wo man doch viel mehr feine und hochwertige Uhren schon gebaut hat. Man hat sich in Schramberg tatsächlich aus dieser Notwendigkeit und aus der Armut heraus noch viel mehr einfallen lassen müssen, um mitzuhalten. Und wohin das geführt hat, das kann man ja heute sehen bei Junghans, aber natürlich auch bei allen anderen Unternehmen in dieser Region, die so unglaublich stark sind. Und da sind auch einige Weltmarktführer dabei in der Region.
Also wie bedeutsam zum Beispiel Junghans für Schramberg war oder ist, das kann man schon am Stadtbild sehen. Ne? Also dieses Junghans Hauptgebäude ist wie so ein eigener Stadtteil, wenn ich das richtig auf den Fotos gesehen habe.
Ja, die Geißhalde ist tatsächlich ein Areal, in dem Junghans stark gewachsen ist. Und auch die ganze Stadt ist natürlich durch diese Geschichte auch durchdrungen. Bestimmt hat jeder Zweite bei Junghans auch gearbeitet. Und der frühere Oberbürgermeister Herbert Uzinell hat immer gesagt, Junghans ist Schramberg und Schramberg ist Junghans. Und diese Verbindung, obwohl wir heute ja ein sehr, sehr kleines Unternehmen sind, wir sind gut 100 Mitarbeiter, kein Vergleich zu den industriellen Zeiten früher. Aber trotzdem lieben die Schramberger ihre Uhrenmarke und wir sind auch sehr, sehr froh, dass wir an diesem Standort wieder erfolgreich sein dürfen. Und unsere Gesellschafterfamilie gibt dem Standort auch, dem Stadtteil auch viel zurück, denn es werden denkmalgeschützte Gebäude saniert. Wir haben im Jahr 2018 diesen außergewöhnlichen Terrassenbau, ein 9-stöckiges Gebäude von Philipp Jakob Manns, renoviert und dann als Museum der Bevölkerung wieder zugänglich gemacht. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Und von Dienstag bis einschließlich Sonntag kann man dieses Museum besuchen und die Anfänge der Schwarzwälder Uhrenindustrie, aber auch die Geschichte der Uhrenfabrik Junghans dort einfach nochmal anschauen.
Ist da Ihr Büro in diesem Terrassenbau auch drin?
Nein.
Ach, schade.
Mein Mein Büro ist ein Gebäude weiter vorne dran, aber wir sind alle miteinander gut verbunden und das ist für mich ganz einfach erreichbar.
Wir haben ja gerade Bauhaus, ja, und eng mit der Geschichte Ihrer Uhrenfirma verbunden ist eben auch ein echter Bauhaus-Klassiker, ne? Nämlich die Max Bill, benannt nach dem Designer, der sie entworfen hat.
Direkt am Bauhaus gab es in der Zeit gar keine Uhren, aber sag ich mal, es gab natürlich viele Menschen, die den Gedanken und die Innovation des Bauhaus in sich aufgenommen haben und weitergelebt haben. Und da gehört Max Bill dazu, der 1926 und 27 am Bauhaus als Student war und mit dem wir dann später in seiner Zeit an der HFG in Ulm unsere Wandtischuhren und Armbanduhren auch entwickelt haben.
Und die bauen Sie heute immer noch, diese Max Bill?
Die bauen wir immer noch. Max Bill hat damals als Vorhaben gehabt, kein Saisonblümchen zu gestalten, sondern eine Uhr, bei der man so viel weggelassen hat, wie es eben möglich ist. Und daraus ist eine Design-Ikone im Uhrenbau geworden, die wir im Fall der Armbanduhr seit 1961 fast unverändert weitergebaut haben und die natürlich aber auch heute immer noch neu interpretiert werden kann. Aber hier stehen wir in einem engen Zusammenspiel mit den Erben von Max Bill, der Stiftung von Max Bill in der Schweiz und alle Modelle, die wir neu entwerfen, werden auch dort freigegeben und auch diskutiert.
Man kann also sagen, dieses Design hat alle Krisen überlebt, auch die Quarzkrise. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben jetzt noch so um die 100 Mitarbeiter. Das sind ja doch schon verglichen mit den 6.000 oder so in den 60ern oder auch mit den 10.000 in den 40ern, wo auch Zwangsarbeiter dazugehörten, ist ja dann doch wesentlich weniger. Liegt das nur an der Quarzkrise oder gab es da noch andere Faktoren, dass es jetzt nur noch 100 sind, in Anführungszeichen?
Die Zeiten können Sie auch gar nicht vergleichen, denn damals mussten Sie auch ganz, ganz viel Eigenschöpfung im Hause haben. Früher hat ja jeder auch alles gemacht. Heute ist die Welt viel, viel spezialisierter. Das ist nicht nur in der Uhrenindustrie so, sondern auch in allen anderen Industrien, dass es für viele Bereiche Spezialisten gibt. Und das Produktportfolio bei Junghans war auch früher viel größer. Das war also von eigenen mechanischen Uhrwerken über Kurzzeitmesser bis hin zu Armbanduhren, Taschenuhren, ein riesengroßes Sortiment. Und da sind wir heute viel, viel gestraffter und wir haben auch viel, viel weniger Uhren im Programm. Die Uhr hat heute eine völlig andere Rolle in der Gesellschaft und die Art und Weise, wie man Uhren baut, hat sich auch entsprechend verändert.
Herr Stotz, Sie sind selber Uhrmacher, sind in die Tradition Ihrer Vorväter getreten, vierte Generation. Ist es üblich für einen Chef oder Geschäftsführer oder Manager in der Uhrenbranche?
Nein, es ist eher selten. Sie sagen ja selber, Manager oder Chef, normalerweise ist man vielleicht Betriebswirt oder Jurist. Aber ganz, ganz selten finden Sie an der Spitze einer Uhrenfirma auch heute tatsächlich einen Uhrmacher. Liegt vielleicht daran, dass ich in meinem Leben so viel lernen durfte und die anderen Dinge halbwegs kann. Aber das Entscheidende ist eben heute in einer Zeit, in der es nicht darum geht, irgendein Verbrauchsgut in der Herstellung zu steuern, sondern eine Marke wieder am Weltmarkt richtig zu platzieren oder auch Uhren zu machen, die Menschen heute überhaupt noch brauchen. Vielleicht eine besondere Aufgabe. Vielleicht habe ich deshalb Glück, dass ich als nur Handwerker heute diese tolle Position ausüben darf. Denn auch wenn wir jetzt in diese besinnliche Zeit schauen, Zeit ist das kostbarste Gut, das wir alle haben. Und wenn ich mir die Songs noch mal ein bisschen so durch den Kopf gehen lasse, es geht doch immer irgendwie darum, wie war es denn früher? Was habe ich erlebt? Wie geht's mir jetzt? Kann ich denn jetzt auch leben? Welche Sorgen habe ich morgen? Was bringt mir die Zukunft? Und das sind alles Themen, die eben fernab von Zahnrädchen und Platinen und Messing und Stahl alle auch in den Bereich der Uhrmacherei hineingehören. Und das macht den Beruf vielleicht so spannend, weil er so facettenreich ist. Und da bringe ich auch einiges mit, um eben meinen Job als Geschäftsführer bei Junghans so gut wie möglich auch zu machen.
Wobei das jetzt natürlich auch die ganz schön tiefgreifenden Gedanken eines 51-Jährigen sind, der sehr lange.
Ich bin erst 50, da muss ich aufs Schärfste widersprechen. Ein Jahr habe ich noch. Man muss mit seiner Zeit vorsichtig umgehen.
Verzeihung, da habe ich wieder die Biografie mir nicht vernünftig eingeprägt. Ich entschuldige mich hiermit ausdrücklich.
Also es sind ja nur noch ein paar Monate, aber bis zum März müssen Sie schon noch warten.
Aber was ich sagen wollte, also Das wird jetzt aber wahrscheinlich noch nicht am Anfang Ihrer Berufsausbildung so der Gedanke über Zeit und auch über Ihr Handwerk gewesen sein. Das ist jetzt schon sind schon so die Gedanken eines langen Berufslebens und auch eines Denkens darüber nach. Ne?
Nein, also ich habe es ja immer sehr, sehr früh schon versucht im Leben immer Tiefgang zu haben und ich war immer offen für Emotionen, für Geschichte, für Vergangenheit. Also ein Beispiel musikalisch, ich habe zum Beispiel eine Nachbarin gehabt, die hat Klavierunterricht gegeben und da habe ich so als 13-Jähriger, 14-Jähriger auch ein Klavierstück gehört, das sage ich mal sowohl die ganz leisen Töne, aber auch dieses Aufwühlende mit sich hatte und so ging es mir eigentlich auch wenn ich in meiner Jugend unbeschwert war und sportlich. Ich wollte schon immer auch ein bisschen mehr Tiefgang haben und mich hat auch immer viel, viel mehr interessiert. Und das ist sicherlich, ich gebe zu, in der Uhrmacherei eine Facette, die vielleicht ein bisschen später kommt, aber bei uns allen vielleicht im Leben. Aber wenn Sie sich heute Friday for Future angucken, junge Menschen machen sich auch Gedanken um ihre Zukunft und die Zeit, die noch vor ihnen ist. Und ich glaube, man muss heute einfach da genauer drauf schauen.
Wie geht's Ihnen denn zum Beispiel mit der Friday for Futures-Bewegung? Vielleicht haben Sie selber Kinder in dem Alter oder die da so zumindest ähnlich alt sind. Also wenn Sie die schon so erwähnen, scheinen die Sie auch zu beeindrucken.
Ja, sicher. Es gibt, glaube ich, in jeder Zeit Dinge und Bewegungen, die einen beeindrucken. Meine Tochter, die ist jetzt noch nicht ganz so aktiv, aber die fragt mich natürlich auch schon immer wieder, wie war's denn früher? Und wie wird's so in der Zukunft sein? Und was ist denn, wenn ich mal so alt bin wie ihr? Ich glaube, da haben wir heute einiges an Unbeschwertheit verloren. Und also das beschäftigt mich natürlich schon schwer.
Was sind denn so die Werte, die Sie als Mensch, aber auch als Manager vermitteln wollen?
Na, also man muss verlässlich sein. Man muss natürlich, ein Uhrmacher ist auch präzise. Er muss aber auch Leidenschaft für die Sache mitbringen. Und ich wünsche jedem Mitarbeiter oder eigentlich auch jedem, der einer Arbeit nachgeht, dass er etwas tun darf, was ihm auch Freude macht, was für ihn sinnspendend ist. Und ich hoffe, und so geht es zumindest mir in meiner Tätigkeit, dass ich an etwas Großem mitarbeiten darf, was mich selber begeistert, was andere Leute begeistert. Und das trifft jetzt bei meinem Job zu. Wenn ich Leute treffe auf irgendeiner Veranstaltung und sage, mein Gott, Sie bauen aber tolle Uhren und ich trage die so gerne oder ich möchte die unbedingt haben für meinen Sohn, wie im Fall einer ausverkauften Max-Bill-Edition, dann merke ich ganz genau, auch wenn wir ein Produkt herstellen, das wir verkaufen, dass es da noch mehr darum gibt, dass es etwas gibt, was Leute gerne haben wollen, mit dem sie sich wohlfühlen, mit dem sie sich identifizieren. Und ich glaube, das ist ein ganz besonderes Gut, dass man etwas machen darf, was anderen etwas bedeutet. Für mich ist es ein Beruf mit ganz großer Leidenschaft.
Ich hoffe oder ich wünsche Ihnen, dass Sie die noch lange, lange weiter ausleben können. Und sag schon mal herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen eine gute Zeit, so sagt man bei uns in Schramberg.
Das war SWR 2 Tandem heute mit Matthias Stotz, Zeitwächter quasi, Chef der Uhrenfirma Junghans aus Schramberg. Die Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linsen, in der Technik war Simon Geiger, die Musikauswahl hatte Bettina Stender und am Mikrofon war Fabian Elsässer. Schönen Abend noch.